Deutschlandfunk, Kultur heute.
Willkommen zu Kultur heute am ersten Weihnachtsfeiertag. Michael Köhler begrüßt Sie dazu. Wir blicken auf den Blick und seine Bedingungen. Warum ist es im Theater so dunkel? Und wer reguliert da eigentlich und kontrolliert das Licht? Das fragen wir gleich an zweiter Stelle. Zuerst aber widmen wir uns der Baukunst. In den kulturellen Rückblicken auf das vergangene Jahr geht es heute bei uns um die Architektur. Ein erster Eindruck könnte sein, wir haben es gegenwärtig mit einer Art Rekonstruktitis zu tun. Das Neue besteht teilweise in der Wiederherstellung eines adaptierten Alten. Auffälligstes, größtes Beispiel, das Berliner Humboldt-Forum. Preußenschloss und Museumstempel, Kulturlabor und Stadtquartier in der historischen Mitte Berlins. Vor 10 Tagen war Teileröffnung, erste digitale Einblicke waren möglich. Ein persönlicher Rundgang noch nicht. Das Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft nutzen künftig 2 Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Ich habe Laura Weißmüller aus dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung gefragt. Nach langer Bauzeit, vielen Kontroversen ist das ja ziemlich riesig geworden. Also Spuk im Schloss?
Also es nennt sich das größte Kulturprojekt Europas. Und für mich ist es aber leider, ich würde sagen, die größte verpasste Chance Berlins. Weil hier hat sich eine kleine Gruppe ein Denkmal gesetzt, was so gar nichts mit unserer Gegenwart und sicherlich auch nichts mit unserer Zukunft zu tun hat. Als Architekturkritikerin schmerzt mich schon auch vor allem die zeitgenössische Fassade von diesem doch eher ominösen Architekten Franco Stella, die ist so lieblos gestaltet, gerastert, dass sie für mich eigentlich nur eine Botschaft hat. Gehen Sie weiter, hier ist nichts zu sehen, wir wollen Sie möglichst schnell verscheuchen. Und was seit der digitalen Eröffnung eigentlich man sehen konnte, ist, dass auch das Innere einfach nicht als Ausstellungsfläche, als Raum konzipiert war. Die Ausstellungen werden sich doch sehr, sehr schwer tun. Und daran erkennt man einfach, wie fatal es ist, ein Gebäude in Auftrag zu geben und überhaupt nicht zu wissen, was darin passieren soll. Also es gab ja auch ganz unterschiedliche Nutzungen in diesen vielen Jahren, die diskutiert wurden für das Berliner Schloss. Jetzt Humboldt-Forum, Bibliothek war auch mal im Raum gestanden. Und diese Ausstellungsräume, die sind nicht gut. Das Foyer ist viel zu kolossal. Mich hat es tatsächlich an die neue BND-Zentrale in Berlin erinnert. Also ich würde sagen, wirklich große verpasste Chance in dieser Stadt, die eigentlich mal so viel Freiflächen hatte und diese zentrale Stelle jetzt so ja fast traurig genützt hat.
Die Taz sprach von einem barocken Cremekasten. Sie meinte das abschätzig, meinte aber, wie oft in Berlin liegt die Zukunft gerade im Misslingen. Mal gucken, was noch draus werden kann. Eine andere wichtige Stadtreparatur, die geradezu auch in handgreiflichen Streit gemündet hat, ist die Diskussion um den Abriss der städtischen Bühnen in Frankfurt, Frau Weißmüller?
Ja, die fand ich tatsächlich auch sehr spannend. Es geht ja um die Theaterdoppelanlage von Appel und Beckert, die beiden Anfang der 60er Jahre entworfen haben. Für mich immer ein Ort in Frankfurt, der extrem einladend ist, der so eine Botschaft hat, kommt her, jeder ist willkommen. Und Anfang des Jahres hat sich der Frankfurter Stadtrat tatsächlich entschlossen, dieses Gebäude abzureißen. Und Begründung war eine Sanierung, die über 900 Millionen Euro kosten soll. Die ist weder zukunftsfähig, noch wirtschaftlich, noch nachhaltig. Und ich würde es genau umdrehen. Ich würde sagen, so ein Gebäude abzureißen, ist 2020 weder zukunftsfähig, noch wirtschaftlich, noch nachhaltig. Nachhaltig kann es schon gar nicht sein, weil immer wenn man so ein großes Gebäude abreißt, vernichtet man ja all die Energie, die darin steckt. Wird graue Energie genannt. Das ist die Energie, die benutzt werden musste, um dieses Gebäude zu bauen, die Materialien herzustellen, bis dazu, dass dieses Gebäude dann ja auch Energie kostet, wenn es verschrottet wird. Und das in Zeiten von immer knapper werdenden Ressourcen und der Klimakatastrophe als nachhaltig darzustellen, finde ich doch sehr fragwürdig. Nicht wirtschaftlich ist es für mich, weil natürlich knapp 1 Milliarde Euro ist unfassbar viel Geld für ein altes Gebäude. Aber man muss solche Prognosen einfach wirklich langsam hinterfragen. Was sind denn die Kostentreiber? Warum wird es immer so teuer? Es war ja in München im Gasteig genau ähnlich gerechnet. Und dann genau hingucken. Brauchen wir wirklich all die neueste Technik? Brauchen wir wirklich all diesen neuesten Komfort, den höchsten Komfort? Also wir schrauben unsere Standards schon immer, immer weiter höher. Dadurch werden solche Sanierungen so teuer. Und ich glaube, da ist der Rotstift angebracht. Ich glaube, wir brauchen nicht den höchsten Komfort rund um die Uhr und auch die neueste Technik. Und was ich auch einen Grund finde, dieses Gebäude nicht abzureißen, ist, ich war ja am Anfang auch so schwärmerisch, es hat eine Botschaft, es ist ein Stück Nachkriegsarchitektur, sehr aus diesem demokratischen Geist getrieben. Und immer wenn wir was abreißen, verschwindet diese Zeitschicht. Und ich glaube, eine Gesellschaft wie heute, die auch so konfliktbeladen ist, Sie haben ja auch schon gesagt, es gab einen handfesten Streit, der Direktor des
Architekturmuseums.
Genau, in Frankfurt hat sogar eine Ohrfeige kassiert deswegen. Also genau deswegen brauchen wir eigentlich solche Gesten, Demokratie, auch des Austausches, der Diskussion, aber der friedlichen Diskussion. Und was ich auch noch ganz interessant finde, erst jetzt, erst lange nach dem Abrissbeschluss kommt eine Diskussion in Gang, die eigentlich ganz vorne stehen müsste. Was brauchen wir eigentlich für ein Stadttheater in Frankfurt in der Zukunft?
Wir könnten jetzt noch gerne stundenlang über die Paulskirche reden. Wir könnten daran erinnern, dass Frankfurt mal im Gespräch war und sehr gute Chancen hatte als Bundeshauptstadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat Bonn aber ganz knapp den Ausschlag bekommen. Um öffentlichen Raum wird gestritten. Das Wohnen ist die soziale Frage unserer Gegenwart, Frau Weißmüller. Die Bodenfrage war auch Gegenstand von Ausstellungen dieses Jahr?
Ja, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass dieses Thema jetzt auch in diesem Jahr sehr viel mehr Öffentlichkeit bekommen hat. Es gab allein zwei Ausstellungen, eine in Berlin und eine jetzt gerade eröffnet in Wien dazu. Es gab mehrere Bücher, auch einen Film, die sich alle um die Frage drehten, wie gehen wir mit dem Boden um, damit wir eine Zukunft haben. Und das klingt jetzt sehr elementar, aber so ist es. Der Boden ist unser kostbarstes Gut und immer noch wird viel zu sorglos damit umgegangen. Er wird verschmutzt, er wird versiegelt. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann ist die große Frage, wer sich in Zukunft das Wohnen leisten kann, nur eine, die mit dem Boden zusammenhängt. Denn wenn wir weiter versiegeln, ist sowas wie die Ernährungssicherheit in 20 Jahren lange nicht mehr so klar, wie sie heute ist. Und ist auch sowas wie die Klimakatastrophe und das Artensterben eins der größten Themen, die man nur mit einem anderen Umgang mit Grund und Boden in den Griff bekommen kann. Und deswegen freut mich die Öffentlichkeit, weil nur die Öffentlichkeit generiert dann den politischen Druck und den braucht's. Also es muss die Versiegelung gestoppt werden, es muss mehr renaturisiert werden und es muss der Boden einfach dem Markt entzogen werden, weil er ist viel zu kostbar, als dass der Markt entscheiden dürfte, wie wir damit umgehen.
Wir haben noch ein Großprojekt auf unserer Liste des architekturhistorischen Rückblicks des Jahres 2020, nämlich die Eröffnung eines Flughafens und die Schließung eines anderen Flughafens.
Genau, wieder in Berlin. Zwei Flughafen, die nicht konträrer sein könnten. Einmal der Berliner Hauptstadtflughafen, der ja jetzt nun endlich eröffnet wurde. 8 Jahre später als geplant, hätte sich vorher auch keiner vorstellen können, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich glaube, dieser lange Bauprozess von 2006 bis 2020 hat wirklich nachhaltig den Glauben an die deutsche Ingenieurskunst beschädigt. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt ist er endlich fertig, aber er macht mich wirklich glücklich. Es sind nicht nur die fast sagenhaften Baukosten von knapp 6 Milliarden Euro, die er verschlungen hat, sondern wenn man ihn anguckt, muss man schon sagen, es ist eine extrem konservativ geplante Kiste, wo es wieder darum geht, was Fliegen ja auch in den letzten Jahren so traurig gemacht hat, möglichst viel Zeit die Leute in Duty-Free-Shops herumirren zu lassen. Und dass das einfach nicht zeitgemäß ist, zeigt der Vergleich, könnte man zeitgenössische Flughäfen sagen, wie der Peking-Flughafen von Zahad Architects, der letztes Jahr eröffnet wurde. Aber man kann sich einfach auch Tegel anschauen, die ja auch von den gleichen Architekten entworfen wurden. Und Tegel war wirklich ein Flughafen, wo es ums Fliegen ging. Da ging es darum, dass die Passagiere angenehm ankommen und angenehm abfliegen können. Es ging um kurze Wege. Und das heißt, dieses Gebäude hat die Funktion erfüllt und mit einer Sprache, Architektursprache, die einfach auch Lust und Freude ausgedrückt hat. Und das sehe ich leider im Hauptstadtflughafen überhaupt nicht.
Womit wir beim abschließenden Thema sind, natürlich den Auswirkungen von Corona auf Wohnungsbau, auf Innenstädte, auf den neuen Bedarf an Nutzungen und Ähnlichem, ne?
Genau, also ich fand es ganz interessant, so schrecklich die Pandemie ist und war. Sie hat ja wirklich wie ein Brennglas die gesellschaftlichen Schwachstellen aufgedeckt. Und in der Architektur ist es einmal die Verödung der Innenstädte. Die Ausgangsbeschränkungen haben sie diese Innenstädte entvölkert, aber öde waren sie ja schon vorher. Es ging nur ums Shoppen und es ging irgendwelche standardisierten Büroflächen gab es da. Und wie jetzt die beiden Funktionen weggefallen sind, wurden die Städte öde oder wurden sie leer? Aber das waren sie eigentlich schon vorher. Und beim Wohnungsbau hat man auch gemerkt, jetzt wo wir alle so wahnsinnig viel Zeit in unseren Wohnungen verbringen müssen, unsere Wohnungen passen überhaupt nicht zu unserem Leben. Und das können sie gar nicht, weil die haben immer noch Grundrisse, die einem sehr traditionellen Familienmodell entsprechen. Vater, Mutter, zwei Kinder und nicht sowas kennen wie Homeoffice, Homeschooling, Patchwork-Familien. Und ich hoffe doch sehr, dass diese verordnete Denkpause durch die Pandemie uns manche Sachen anders sehen und dann machen lässt. Also bei der Stadtplanung freue ich mich, dass manchmal jetzt schon Pflöcke eingeschlagen wurden. Die Autos waren ja auf einmal beim ersten Lockdown dann doch verschwunden aus der Stadt und Städte wie Berlin, aber auch Mailand und Paris haben jetzt durch diese frei gewordenen Flächen Bikelines realisiert, aber das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr Natur in der Stadt für Erholung, aber auch, dass unsere Städte resilienter gegen die Klimakatastrophe werden. Und wir brauchen bitte, bitte endlich andere Wohnungen, die unserem Leben mehr entsprechen.
Sagt Laura Weißmüller, Redakteurin im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, mit einem Rückblick auf das Architekturjahr 2020.